Hier ist WDR 5 mit dem Tagesschau-Remix.
Und jetzt bringen wir eine andere Meldung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will die Förderung von Solarstrom zurückfahren. Nach den Plänen von Umweltminister Röttgen sollen die Subventionen in diesem Jahr noch einmal um 25% sinken. Solarstrom, so Röttgen, sei mittlerweile für eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken viel zu gefährlich. Und diese seien nun einmal die Eckpfeiler der Regierungspolitik. Die Spendenbereitschaft der Atomindustrie bezeichnete Röttgen als Meilenstein. Und zwar auf dem Weg zur Bananenrepublik.
Vielen Dank an die Kollegen der Tagesschau. Ob es jetzt bei den Atomfredis wirklich so war, dass da Gelder geflossen sind für Atom gegen Solar, ist jetzt erstmal eine völlig haltlose Unterstellung, aber ich meine, kann man es ausschließen? Wir befinden uns ja gerade dank der FDP am Beginn einer neuen Ära, in der politische Entscheidungen endlich wie jede andere Ware auch frei am Markt gehandelt werden können. Also in dem Sinne, oben 1 Million Euro in den Volksvertreter reinwerfen, unten eine Mehrwertsteuersenkung rausholen. Ein gerechtes und vor allem sehr transparentes Prinzip, das die FDP eingeführt hat. Seltsamerweise verlieren die Liberalen seitdem in den Umfragen, obwohl die FDP doch genau das macht, was man auch vor der Wahl von ihr erwarten konnte. Ein Widerspruch, den nur wenige erklären können.
Komport Nummer 196, Hartz IV fassungswidrig. Hallo und herzlich willkommen zum 196. Komport, den ich am heutigen, mal wieder eklig kalten und jetzt auch schneiden Freitag, dem 12. Februar 2010 aufgenommen habe.
It is 13:04.
Jawohl, ja. Themen wieder dem gewohnten Dreierblock, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Space. Jetzt muss ich doch gleich nochmal ins Outline reingucken. Was gibt es denn da noch so zu wissen drüber? Das Intro habe ich geklaut aus der Spaß 5 Sendung vom 28. Januar 2010. Weil ich da spontan drüber schmunzeln musste und dachte, hey, das nehme ich einfach mal mit. Ansonsten gibt es, wie gesagt, zwei Teile Politik, ein Teil Space und Tech, weil ja auch das Shuttle wieder shuttelt. Und was ihr euch jetzt gerade wirklich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich die Zensurecke versteckt, die auch immer noch nicht komplett weg ist. Das Hartz-IV-Urteil mit dabei ist Herr Steuersenkung und mehr. Kalik, minus 3 Grad, partly sunny, cold, greetings. Können aber auch minus 4 sein, die sich dann anfühlen wie minus 12, windchillenderweise. Die minus 3 fühlen sich nur nach minus 9 an. Wind macht 19 oder 17 bis 30 km/h aus dem Norden. Ja, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall wieder wie in Teil 1 arschkalt. So, Airplane Mode check. Angeblich schneit das hier auch schon überall. Solange es mich noch nicht erreicht, ignoriere ich das einfach. So. Hatte ich irgendwie schon erwähnt, dass ich dann da wieder da bin? Nein. Und dann gibt es eine Warnung von der FDP gegen den Rüttgers. Und zwar warnt die FDP den NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers vor Alleingängen in der Steuerpolitik. Bei der geforderten Ausdehnung der Hartz-IV-Gesetze schaut Jürgen Rüttgers nie auf die Milliarden, sagte FDP-Generalsekretär Christian Lindner der dpa. Rüttgers drohte zuletzt mit einer Enthaltung seines Landes im Bundesrat bei der geplanten Steuerreform, einem Kernthema der FDP. Die Reform würde dafür sorgen, dass in NRW zum Beispiel Schwimmbäder geschlossen werden müssten, so Rüttgers. Da frage ich mich dann, was ist mit Pinkwart? Also der zweiten Nase da in NRW? Mal ganz davon abgesehen, dass, soweit ich informiert bin, doch die Steuerreform sowieso erst irgendwie zum nächsten Jahreswechsel kommen soll. Und vorher sind in NRW Neuwahlen. Da kann Rüttgers so viel meinen, wie er will. Ob er nach der Wahl dann noch Ministerpräsident ist, das wird der Wähler entscheiden. Bei der Wahl. Und zwar auf Basis dessen, was Rüttgers bis dahin so von sich gibt. Was dann nämlich auch der Grund ist, warum Rüttgers jetzt die Dinge von sich gibt, die er jetzt von sich gibt. Na, also, Wahlkrampf ist der Begriff. Hobbeldi, 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 hobbeldi. Ja. Hund, der in die andere Richtung kommt, ist mir recht. So, dann hätten wir da noch Bahnrauswurf. Gibt einen Wein. Und zwar die Geschichte, hatte ich ja im Podcast auch schon, eine 16-Jährige, die rausgeworfen wurde, weil sie 2 Euro zu wenig dabei hatte. Die hat Rotwein als Entschädigung bekommen. Bahnchef Rüdiger Grube ist nicht damit einverstanden, dass ein 16-jähriges Mädchen nach dem nächtlichen Rauswurf aus einem Zug mit einer Flasche Rotwein entschädigt wird. Nach einem Bericht des Magazins Focus rief Grube am Tag nach der Geschenkübergabe bei der Familie in Großküris, wo immer das sein mag, an und versprach, sich etwas Besseres als Präsent zu überlegen. Was er der Schülerin stattdessen schenken will, verriet Grube nicht. Genau, einen Geschenkkorb, eine Flasche Rotwein und einen Blumenstrauß und ein schönes Wochenende-Ticket für 37 Euro hat das Mädel gekriegt. Na, ich meine, die viel spannendere Frage wäre, was machen Sie mit den Schaffnern, die offensichtlich von der angeblich allen bekannten Anordnung, dass doch Minderjährige niemals aus dem Zug geworfen werden dürfen, nichts wissen. Na, also ich meine, das wäre die viel spannendere Frage. Als die Frage, ob sie da jetzt nun Rotwein oder Weißwein oder was weiß ich, kriegt. Aber hey, habe ich mir jedenfalls am Sonntag mal hier reinkopiert. Dann gibt es FDP Steuerbullshit. Nach Absturz will FDP Steuerdebatte verschärfen. Berlin. Mit eigenen Vorschlägen will die FDP auf den dramatischen Absturz in den Umfragen reagieren. Dazu wollen die Liberalen noch vor der Steuerschätzung im Mai und damit vor der NRW-Wahl ihr Konzept für weitere Steuersenkungen präsentieren. Das berichten Teilnehmer eines Krisentreffens von Parteipräsidium und Fraktionsvorstand vor der Zusammenkunft am Abend in Berlin. Die FDP würde damit das Stillhalteabkommen der 3 Parteichefs zur Steuerreform aufkündigen. Es gibt da ein Stillhalteabkommen, weil wir müssen doch die Wahl in NRW abwarten. Also ich meine, der Begriff Wahlbetrug fällt mir dazu spontan ein. Die wissen doch schon ganz genau, was sie vorhaben. Die wissen auch ganz genau, was sie sich leisten können und was nicht. Dann immer so zu tun, als müsste man das aber erst nach der Steuerschätzung entscheiden, die ja leider einen Tag nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen erst rauskommt. It's a little transparent, don't you think? So, dann wirft das natürlich auch die Frage auf, wie das denn aussieht mit noch weitere Steuersenkungen. Ja, wem wollt ihr denn noch Steuersenkungen verabreichen? Wie wär's damit? Ihr erlasst einfach allen Bürgern alle Steuern? Ach nee, das wollt er nicht. Er erlasst allen Bürgern, die nicht Hartz IV empfangen, alle Steuern? Damit dann die Leistungsträger, ach nee, das sind ja doch nur die oberen 3%. Dann gibt's den Finanzdienstleister AWD, der hat einen AW-Datenleck. Und zwar mal wieder eins. Gab's eine Heisemeldung, Reporter des Radiosenders NDR Info haben nach eigenen Angaben Kenntnis von weiteren 12.000 Personendatensätzen des Finanzdienstleisters AWD erhalten. Die Datensätze enthielten persönliche Angaben, Telefonnummern, Berufsbezeichnung und Einzelheiten zu den mit AWD abgeschlossenen Versicherungsverträgen, berichtet der Sender. Dazu kommen Angaben über ehemalige und noch aktive AWD-Mitarbeiter bei mehreren 100 Kunden würden die Kontoverbindungen aufgelistet, telefonische Stichproben bei Kunden hätten ergeben, dass es sich um echte Daten handelt. Bereits im Oktober 2009 hatten NDR Info 27.000 Kundendaten aus dem Unternehmensbestand vorgelegen. Da hat jemand ein systematisches Datenleck, würde ich sagen. Ja, aber hey, der Finanzdienstleister aus Hannover bestreitet die Echtheit der Daten nicht, heißt es weiter in dem Bericht. AWD habe mitgeteilt, dass es nach derzeitigen Erkenntnissen aber keinen Datenschutzverstoß gegeben habe. Ach, das ist normal, dass euch eure Kundendaten abhanden kommen. Ja, na dann, sagt das doch bloß. Ich hoffe doch, ihr habt das euren Kunden auch mitgeteilt, dass alles, was die euch geben, veröffentlicht wird. Na? IT-Experten hätten hohe Sicherheitsstandards bei AWD festgestellt. Die Daten seien veraltet und offenbar mit krimineller Energie weitergegeben worden. Der Leiter des Instituts für Rechtsinformatik an der Universität Hannover, Nikolaus Forgo, meinte demnach, ein Unternehmen könne sich sehr wohl gegen kriminelle Energie schützen. Bei AWD sei offenbar die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen worden. Dies gelte umso mehr, da unterschiedliche Datenpakete in so kurzer Zeit aufgetaucht seien. Der niedersächsische Datenschutzbeauftragte wolle die neuen Erkenntnisse in das bereits laufende Ermittlungsverfahren gegen AWD berücksichtigen. Im November hatte NDR Info berichtet, AWD habe externer IT-Beratern zum Zweck der Softwareentwicklung Zugriff auf echte Kundendaten gewährt. Der Sicherheitsstandard für personenbezogene Kundendaten liege bei AWD so weit unter dem einer Bank oder Sparkasse. Nee, weit, nicht so weit. AWD widersprach seinerzeit der NDR-Darstellung, sein Sicherheitsstandard entspreche nicht der Branche. Die haben keinen Sicherheitsstandard. Ja, habe ich mir am Montag hier einfach mal reingeklatscht. So, dann gibt's Neues aus der Zensurecke. Verizon Chen. Laut Netzpolitik, habe ich mir am Montag aufgeschrieben, blockiert Verizon Wireless den Zugriff auf 4chan und gibt das auch noch zu. Na, das war bei AT&T ja auch schon mal, da habe ich dann böse, wie ich bin, kommentiert, hey, es gibt Ecken im Internet, mit denen man sich nicht anlegt. 4chan gehört definitiv dazu. Aber hey, mir ist noch nicht bekannt, dass irgendwie größere Menschenmengen bei Verizon Wireless eingelaufen wären. Von daher scheint nicht so viele Leute zu geben, die von Verizon unterwegs aus auf 4chan zugreifen wollen. Dann gibt es Neues aus der Bimbis-Regierung. Eine Sponnmeldung. Kurswechsel nach monatelangem Hickhack. Doppelpunkt. In einem Brief an Bundespräsident Köhler geht die Regierung nach Informationen des Spiegel auf Distanz zum umstrittenen Internetsperregesetz. Schwarz-Gelb kündigt nun eine neue Initiative für ein Löschgesetz an. Noch bereist der Bundespräsident Südkorea, doch wenn Horst Köhler Mitte der Woche an seinem Amtssitz im Berliner Schloss Bellevue zurückkehrt, erwartet ihn auf seinem Schreibtisch ein brisantes Schreiben. Auf 5 Seiten distanziert sich die schwarz-gelbe Bundesregierung darin vom sogenannten Zugangserschwerungsgesetz, mit dem die Große Koalition gegen Kinderpornografie im Internet vorgehen wollte. Doppelpunkt. Demnach sollte das Bundeskriminalamt BKA tagesaktuell geheime Sperrlisten mit einschlägigen Seiten an die Internetanbieter weitergeben, die diese dann technisch blockieren sollten. Das Vorhaben war von Beginn an umstritten. Seine Initiatorin Ursula von der Leyen, damals noch Familienministerin, erhielt von der aufgebrachten Internetgemeinde den Beinamen Zensursula. Dennoch passierte das Gesetz mit der Mehrheit der Großen Koalition im Sommer 2009 Bundestag und Bundesrat. Eines allerdings fehlte bislang, Doppelpunkt, die Unterschrift des Bundespräsidenten. Dann allerdings kam die Bundestagswahl dazwischen und die Union in eine Zwickmühle. Mit dem neuen Koalitionspartner FDP, der seit Monaten gegen das Gesetz gestänkert hatte, einigte man sich auf einen seltsamen Kompromiss. Man werde das Gesetz ein Jahr nicht anwenden. Im Bundespräsidialamt konnte man mit derlei kreativen Umgang mit bereits verabschiedeten Gesetzen wenig anfangen. Im November forderte der Chef des Präsidialamts von der Regierung deshalb unmissverständlich ergänzende Informationen und eine belastbare Aussage der Bundesregierung, was sie denn nun eigentlich wolle, ein Gesetz oder kein Gesetz. Nach mehr als 2 Monaten liegt die Antwort im Präsidialamt seit Ende vergangener Woche vor und die hat es in sich. Die gegenwärtige Bundesregierung beabsichtigt eine Gesetzesinitiative zur Löschung kinderpornografischer Inhalte im Internet, heißt es in dem 5-seitigen Schreiben, das dem Spiegel vorliegt. Leider mir nicht. Die Regierung will also ein Gesetz, aber ein anderes. Man werde sich bis dahin auf der Grundlage des Zugangserschwerungsgesetzes ausschließlich und intensiv für die Löschung derartiger Seiten einsetzen. Zugangssperren aber nicht vornehmen, heißt es in der Stellungnahme des Bundeskanzleramts, die auf eine gemeinsam abgestimmte Position von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU und Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, zurückgeht. Die damit gemachten Erfahrungen werden in die Gesetzesinitiative einfließen. löschen statt sperren. Für die libertäre Internetgemeinde ist der Kurswechsel der neuen Bundesregierung ein Triumph. Nein, ist er nicht, aber da komme ich gleich noch zu. Mehr als 130.000 Netznutzer hatten eine Online-Petition gegen das Gesetz unterzeichnet. Es war die Geburtsstunde einer Art digitaler Bürgerrechtsbewegung. Sie bekämpfte nicht das Ziel, kinderpornografische Inhalte aus dem Netz zu verbannen, aber den durch das Gesetz gewählten Weg. Ineffektiv, intransparent, das waren die Kritikpunkte. Und immer schwang die Angst mit, dies sei nur der erste Schritt für eine viel weitergehende Internetzensur. Die jetzt erfolgte Abkehr vom Sperrkurs wird vor allem die FDP für sich reklamieren. Sie kann ihrer Bürgerrechtsklientel endlich ein erfülltes Wahlkampfversprechen präsentieren. Nein, kann sie nicht. Auch bei den einstigen Urhebern ist die Stimmung in den vergangenen Monaten gekippt. Wohl nicht zuletzt durch den überraschenden Erfolg der Piratenpartei bei der Bundestagswahl, die am lautesten für ein freies Internet kämpft. Die Sozialdemokraten drehten bei, sobald sie in der Opposition waren. Das Gewürge muss ein Ende haben, gab der neue Parteivize Olaf Scholz im Dezember als neue Lösung aus und schlug vor, das gerade noch mitfabrizierte Gesetz ersatzlos zu streichen. Selbst in der Union war die Leidenschaft für das eigene Zugangserschwerungsgesetz zuletzt spürbar abgekühlt. Der ehemalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble räumte im vergangenen Herbst handwerkliche Fehler ein. Sein Nachfolger de Maizière hörte sich die Vorbehalte der Netzgemeinde im Januar dann persönlich an. Er hatte zur Deeskalation der angespannten Beziehungen Vertreter der Netzgemeinde zum Gespräch gebeten und sie nutzten die Chance, ihre Bedenken zur aktuellen Netzpolitik der Bundesregierung vorzutragen, ausgiebig, satte 3 Stunden lang. Also, was im Wesentlichen in dem Schreiben wohl rüberkommt, ist so frei nach dem Motto, Hotte unterschreibt das Gesetz erstmal, wir werden es aber nicht anwenden, um eine Zensur auszuüben. Na, und das geht mal einfach gar nicht. Ein Zensurgesetz geht nicht. Na, hier so von wegen, ja, wir werden aber nicht zensieren. Und das Bundeskriminelle Amt wird keine Listen rausgeben. Das ist im Wesentlichen, im Gesetz steht drin, das Bundeskriminelle Amt tut das. Wenn Hotte das Gesetz unterschreibt und das Bundeskriminelle Amt keine Listen rausgibt, dann hält das Bundeskriminelle Amt sich wieder nicht an das Gesetz. Das ist dasselbe Gewürge, was die Koalition seit den Koalitionsverhandlungen da abwirkt. So frei nach dem Motto, ja, wir wollen das Gesetz aber nicht einsetzen. Das ist Bullshit. Und ein Löschgesetz. Na, also ich meine, so auf den ersten Blick klingt das ja erstmal ganz nett. Aber das wirft dann irgendwie die Frage auf, was soll denn in diesem ominösen Löschgesetz eigentlich so drinne stehen? Paragraph 1, die Polizei tut ihre Pflicht. Na, es braucht kein Gesetz zum Löschen. Die Inhalte sind illegal, die Inhalte können jetzt schon gelöscht werden. Und wenn man dann der Meinung ist, man müsste irgendwie den langen Dienstweg zum Löschen gehen, dann ist nicht das Problem, dass da irgendwie eine gesetzliche Grundlage fehlt, sondern dass da irgendjemand der Meinung ist, den langen Dienstweg gehen zu müssen. Obwohl der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sagt, hey, eine formlose Mail an den Provider reicht völlig aus und ist überhaupt kein Eingriff in irgendwelche internationalen Souveränitäten. Na, also zu gut Deutsch, die Regierung will also jetzt das Gesetz von Hotte abgenickt kriegen mit dem Versprechen, dass sie sich dann mal irgendwie eine Weile angucken, was da kommt und dann ein anderes Gesetz noch nachschieben. Also mal ganz davon abgesehen, dass sie sich ja irgendwie eine Weile Zeit gelassen haben, um überhaupt zu antworten, ist diese Antwort nicht sehr befriedigend. Na, die richtige Antwort hätte eigentlich sein müssen, ja Hotte, wir wollen das Gesetz doch nicht mehr, lass es. Brauchst du es nicht unterschreiben, wirf es in die Tonne. Das wäre die einzige richtige Antwort gewesen. Diese Antwort liefert die Regierung nicht. Von daher, nö. Na, hier so von wegen, ja, und das Internet, die Internetbenutzer können alle zufrieden sein. Nö, nicht wirklich. Na, ich meine, im ersten Moment klingt das auch erstmal alles ganz nett. Aber wenn man sich nochmal genau anguckt, was heißt es denn eigentlich genau, was da drin steht? Hey, es heißt im Wesentlichen, wir wollen die Zensurinfrastruktur. Die missbrauchsfähige Zensurinfrastruktur, die ja jetzt auf Basis der Verträge ohnehin schon bei den 5 ISPs rumsteht. Und nur darauf wartet, dass sie mal irgendwann missbraucht wird für irgendwas. Wie zum Beispiel die Content-Mafia, die vorbeigerannt kommt und sagt, hey, hier, da, zensiert mal die Piratenbucht, die ist ja gar nicht gut. Ja, und das geht nicht. Löschgesetz, my ass. Braucht ihr nicht. Aber hey, würde mich auch eh interessieren, was soll denn im Löschgesetz dann noch kommen? Was wollt ihr denn noch alles Schönes löschen? Hm? Wie wär's mit Urheberrechtsverletzungen? Wie wär's mit Killerspiele? Um mal den Strobel zu bringen. Na, also die Meldung von Montag, so richtig befriedigend ist sie nicht. Aber hey. So, dann hätten wir da noch einen CDU-Medienpolitiker, Thomas Jarzombek, der irgendwie nicht verstanden hat, was passiert. Der hat nämlich das umkämpfte Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornografie in Netzwerken durch Websperren verteidigt, laut Heise. Er befindet sich zwar in der glücklichen Situation, dass er in der letzten Legislaturperiode noch nicht im Bundestag vertreten gewesen sei und so nicht an der Abstimmung über das Zugangserschwerungsgesetz dabei gewesen sei, sagte der Parlamentarier auf dem Forum Kommunikations- und Medienpolitik des Branchenverbands Bitkom am Montag in Berlin. Das letztlich verabschiedete Gesetz sei aber gegenüber dem Regierungsentwurf durch die Abgeordneten noch deutlich nachgebessert worden. Ja, aber auch nur, weil der Entwurf zwischen dem, was aus dem Gartenzwergministerium rausfiel und dem, was hinterher aus der Regierung rausfiel, schon mal herzhaft verschärft wurde. Ne, der Gartenzwergentwurf sah noch einigermaßen harmlos aus. Wegen über dem Regierungsentwurf durch die Abgeordneten noch deutlich nachgebessert worden und habe am Ende nicht mehr so schlecht dagestanden. Ja, es ist nur, man muss halt nur einmal den Mageninhalt sich übergeben und nicht dreimal. Das ist ein tolles Gesetz, wo man halt nur einmal kotzen muss. So sei der Grundsatz Löschen statt Sperren nicht erst im Koalitionsvertrag von Union und FDP verankert worden, erläuterte Jan Zombeck seine Meinung. Darin hat sich Schwarz-Gelb für eine einjährige Aussetzung der Sperren und das verstärkte Löschen kinderpornografischer Inhalte direkt an den Quellen ausgesprochen. Komisch, also von Löschen statt Sperren konnte ich in dem Gesetz irgendwie beim besten Willen nirgendwo auch nur einen Hinweis erkennen. Löschen vor Sperren, Löschen mit Sperren, Löschen und Sperren, Löschen vielleicht mal Sperren, nee, Sperren und Löschen ist dann optional, so ungefähr. Steht in dem Gesetz drin. Aber hey. Inhalte direkt an den Quellen ausgesprochen, bla bla, so würde die Blockaden, über deren Verhängung das Bundeskriminelle Amt wachen soll, gemäß dem Gesetzestext im Vorfeld angekündigt. Damit erhielten Serverbetreiber die Chance, die Inhalte selbst zu entfernen. Sternchen gilt aber auch nur im Inland. Im Ausland zensieren sie einfach mal so drauf los. Na, wo im Ausland die formlose Mail mal völlig ausreicht. Und warum man im Inland irgendetwas sperren sollen müsste, müsste mir bei Gelegenheit auch mal jemand erklären. Na, im Inland etwas sperren. Im Inland kann das BKA in voller Mannschaft anreisen und dem ISP sagen, wenn du die Seite da nicht wegmachst, dann nehmen wir die Server, auf denen die Seite liegt, mit. Und wenn wir nicht rauskriegen, welche Server, die da bei dir stehen, das sind, dann nehmen wir die alle mit. Na, also da braucht man keine Sperre. Da kann man zur Not mit einfacher körperlicher Gewalt drohen. Aber hey, die Pfeife scheint einfach mal schlicht und ergreifend nichts verstanden zu haben. Nicht zuletzt sei die Möglichkeit zum Einlegen von Rechtsmitteln gegen Sperrmaßnahmen vorgesehen. Ja, hinterher. Eine Nachkontrolle der Vorabzensur. Super. Die FDP-Bundestagsfraktion will das vom Bundespräsidenten vorläufig gestoppte Gesetz dagegen aufheben lassen. Einen ersten konkreten Vorstoß dazu gibt es von den Linken. Die Grünen wollen bald nachziehen. Jojo. Update. Der CDU-Politiker fand das Zugangserschwerungsgesetz trotz der Nachbesserung durch das Parlament zugleich nicht ganz unterstützenswert. Zweifelhaft sei vor allem die technische Umsetzung über die reine Sperrung von Domainnamen, betonte er. Zudem müssten mehr Humanressourcen in den Kampf gegen Kinderpornografie investiert werden. Wie wäre es auch mal mit einem Kampf gegen Kindervergewaltigung zu machen? Na, Schritt 1, wir verbieten die christlichen Pfeifen. So, dann haben wir schon mal einen nicht unwesentlichen Teil der Vergewaltigungshandlungen verboten. Schritt 2, naja, hey, dann müsste man mal gucken, ob man überhaupt irgendwas machen kann gegen Vergewaltigung in Familien. Wo sie ja nun mehrheitlich vorkommt. Warum scrollt ihr eigentlich immer wieder nach oben hier? Dumpf. Generell hält Jan Zombeck das Internet aber nicht für einen Raum, in dem wir eine große Regulierungsinitiative starten müssen. Entschieden sprach er sich gegen Bestrebungen aus, den gesamten Netzverkehr mit Hilfe von Filtertechniken wie Deep Packet Inspection zu durchleuchten. Das darf nicht der Weg sein, den das Internet geht. Der Staat gucke auch in der physischen Welt nicht bei jedem, was er tut und macht. Wo ist denn der Unterschied zwischen tun und machen? Egal. Gefragt sei er aber eventuell stärker bei der Unterstützung der Nutzeridentifikation, wobei das noch nicht vom Parlament verabschiedete DMAIL-Gesetz einen gangbaren Weg darstellen könne. Die Freiwilligkeit der Authentifizierung müsse aber hochgehalten werden. Ja, so freiwillig, dass man nur noch eine Whitelist angucken darf, es sei denn, man wirft seinen elektronischen Personalausweis in ein Lesegerät und gibt damit dem Staat zu erkennen, wer man denn ist. Wie war das mit anonymer Nutzung? Müsse aber hochgehalten werden, um anonyme Nutzungen nicht auszuschließen. Die geplante Enquete-Kommission zur digitalen Gesellschaft im Bundestag solle nun dazu dienen, ein Gesamtbild derartiger Fragen zu betrachten, ohne dabei Antworten zu liefern, ganz nebenbei. für ganz neue Regulierungsformen plädierte Wolfgang Kleinwächter, Professor für Internetpolitik an der Universität Aarhus, gefragt seien Ansätze der K.O.-Regulierung, in denen die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft ein Mitspracherecht erhielten. Bla, bla, bla. Also ja, ne, da gibt es da also eine CDU-Pfeife, der hat auch noch nichts verstanden. So, dann gab es Kipo-Beschwerden. Inhob hat dann mal gemeldet, beziehungsweise Eko hat gemeldet. Die Internetbeschwerdestelle hat 2009 eine Zunahme der Meldungen zu Kinderpornografie um 19% registriert. Meist konnten die Missbrauchsabbildungen in kürzester Zeit von den Servern entfernt werden. Oft waren die Bilder in 15 Minuten gelöscht. Na, 15 Minuten. So schnell kriegen die ihre Filterliste nicht aktualisiert. 15 Minuten. Na, und dafür hat Zensursula dann da die Zensurlisten haben wollen. Na, keine weiteren Fragen fällt mir da spontan ein. Die Statistik zeigt für das Jahr 2009 eine gewachsene Sensibilität der Nutzer gegenüber Darstellung von sexuellem Kindesmissbrauch. Das gab die Internetbeschwerdestelle bekannt, die der Verband der deutschen Internetwirtschaft ECO zusammen mit der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter FSM betreibt. Die Zahl der Beschwerden stieg um 19% auf 5.987. 19% klingt viel, 5.987 klingt nicht mehr ganz so viel. Piep, piep, 11 Uhr. Besonders stark war die Zunahme der Beschwerden in der Zeit um die Bundestagswahl im September 2009, sagte eine Eko-Sprecherin golem.de. Das dürften die Proteste gegen das Gesetz für Internetsperren der damaligen Bundesfamilienministerin Zensursula von der Leyen beigetragen haben, bei denen Löschen statt Sperren gefordert wurde. Wir erleben sehr schnelle Reaktionen von den Internet-Service-Providern bei Beschwerden zu Kinderpornografie. Das geht oft in 15 Minuten, bis die Inhalte gelöscht sind, sagte die Eko-Sprecherin. Auf einen Anstieg oder Abnahme der jeweiligen Inhalte im Internet ließen die aktuellen Zahlen aber nicht schließen. Die Beschwerden zu extremistischen politischen Inhalte waren im Jahr 2009 weiter rückläufig und betrügen 5%. Alexandra Koch von der Leitung der Internetbeschwerdestelle sagte golem.de, alle Missbrauchsinhalte bei deutschen ISPs, zu denen Beschwerden eingegangen seien, entfernt worden. Auch für im Ausland gehostete Inhalte gab es eine sehr hohe Erfolgsquote. Die Reaktionszeit hängt ganz stark vom Landesbegebenheiten ab, sagte Koch. In Ländern, wo die Provider erst benachrichtigt werden können, nachdem die Polizei dafür die Zustimmung erteilt hat, dauerte es am längsten. Na? Wenn die Polizei erst nicken muss, dann dauert's halt. Wenn sie direkt die Provider anschreiben können, dauert's nicht. Fälle, in denen Beschwerden nicht beachtet wurden, habe es überhaupt nicht gegeben. Überhaupt nicht. Es gibt Länder, da kann man nicht löschen lassen. Na, und das Löschen von IP-Adressen hilft ja auch nicht. Na, so viel dazu. Die Zunahme der Beschwerden zeige, dass die Menschen für das Thema sensibilisiert sind und sich engagieren möchten. Koch, genau das brauchen wir. Leute, die mithelfen, diese Inhalte aus dem Internet zu entfernen. Na, so viel zu. Das geht ja alles gar nicht und da kann man ja gar nicht löschen. Und eine IP-Adresse löschen geht ja auch gar nicht. Ja. So, dann gibt es da übrigens auch noch ein grünes Zensurstoppgesetz. Die Grünen verabschieden nämlich einen Entwurf zur Aufhebung des Websperrengesetzes. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat sich am heutigen Dienstag auf einen Vorstoß geeinigt, mit dem das Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornografie in Kommunikationsnetzen gekippt werden soll. Mit der Heise Online vorliegenden Initiative soll der Beschluss des Zugangserschwerungsgesetzes durch das Parlament komplett aufgehoben werden, da sich der von Schwarz-Rot vorgesehene Ansatz erledigt habe. Die Bundesregierung schweigt derweil dazu, wie der von ihr vorgesehene Weg zum Aussetzen der Websperren und das angeblich geplante Gesetz zur Löschung kinderpornografischer Inhalte im Internet aussehen soll. Ein Sprecher des Justizministeriums bestätigte gegenüber Heise Online nur, dass Bundespräsident Horst Köhler eine gemeinsam mit dem Innenministerium erstellte Position bekommen habe. Einzelheiten dazu könne er nicht nennen. Köhler prüft seit Herbst, inwieweit das Zugangserschwerungsgesetz formal mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Gar nicht wäre meine Empfehlung. Na, die Möglichkeit hat Horst ja immer noch. Warum er die bisher nicht genutzt hat, wäre die andere spannende Frage. Die Grünen plädieren dann im Gegensatz zu den Linken, die Ende Januar mit einem Vorstoß zum Aushebeln der Websperren und notfalls des gesamten Gesetzes über zwei Alternativen vorgesprochen waren, grundsätzlich für eine offizielle Revision des Gesetzesverfahrens aus der vergangenen Legislaturperiode. Im Bundestag habe sich weitgehend die Überzeugung durchgesetzt, dass das Zugangserschwerungsgesetz unverhältnismäßig in Grundrechte eingreife. Es sei nicht geeignet, kinderpornografische Inhalte im Netz effektiv zu bekämpfen. Um dem Bundespräsidenten die weitere Prüfung zu ersparen, müsse das Gesetz mit einer neuen Bundestagsentscheidung aufgehoben werden, da das parlamentarische Votum unverrückbar sei. Der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, und Malte Spitz vom Grünen Bundesvorstand sehen in dem Vorgehen der Bundesregierung eine Zumutung. Es dürfe juristisch kaum tragbar sein, dem Bundespräsidenten lediglich in einem Brief zu erklären, man rücke von dem im Bundestag beschlossenen Gesetz wieder ab und erst im zweiten Schritt könne eventuell ein Löschgesetz vorgelegt werden. Die Regierung lasse auch offen, was mit dem bisherigen Gesetz und der bereits geschaffenen Sperrinfrastruktur geschehen soll. Na hey, die bleibt da einfach mal stehen und wenn dann irgendjemand irgendwas wegzensiert haben will, dann muss er nur freundlich fragen. Dafür ist sie doch da, oder? Nee. Ähnliche Fragen stellen auch Netzaktivisten wie Markus Beckedahl, Andi Müller-Magun vom Chaos Computer, wie Markus Beckedahl. Punkt. Andi Müller-Magun vom Chaos Computer Club fordert, die Bundesregierung solle das Gesetz nun komplett aus der Welt schaffen und nicht durch ein neues Löschgesetz ersetzen. Sprecher der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag begrüßten unterdessen die Ankündigung aus Berlin, den Irrweg des Netzsperrengesetzes verlassen zu wollen. Der zunächst von Schwarz-Gelb gemachte Vorschlag, die Websperren ein Jahr lang auszusetzen, sei abenteuerlich gewesen. Nun müsse ein Entwurf vorgelegt werden, der neue Maßnahmen der Prävention und das Prinzip Löschen vor Sperren in den Vordergrund stelle. Da ist wieder das böse Wort. Vor. Statt ist der Begriff. Den Unterschied zwischen Vor und Statt müsste mal irgendjemand der SPD nochmal erklären. Ganz offensichtlich haben die hessischen SPD-Leute, die da sich geäußert haben, das immer noch nicht verstanden. Wie wäre es mal mit irgendwie einem Deutschkurs? Na, Leute, die schlecht Deutsch können, die soll man ja in irgendwelche Kurse schicken. Die SPD-Bundestagsfraktion hatte bereits im Dezember angekündigt, ihrerseits das Zugangserschwerungsgesetz aufheben zu wollen, hat dann allerdings ihren Arsch noch nicht in die Höhe begeben. Na, ich meine, ankündigen kann ich auch viel. Ich möchte die Gravitation aufheben, na, wobei möchte ich lieber gerade nicht, ich brauche sie gerade noch. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz, Mitglied im Innenausschuss des Deutschen Bundestages und Berichterstatter für IT-Sicherheit, zeigte sich überzeugt, Websperren seien nun endgültig vom Tisch. Es ist ein Sieg für die Netzgemeinde und die Internetfreiheitskämpfer, dass Zensursula vom Tisch ist. Neben dem Safer Internet Day können wir heute also den Save the Internet Day feiern. Nein, können wir nicht. Aus den Gründen, die ich bereits erwähnt habe. So, und wenn man dann meint, es geht nicht mehr, kommt dann auch noch Frankreich her. Frankreich kriegt nämlich mit Lopsi 2 auch eine Internetzensur, schreibt Netzpolitik.org da Schönes. Die französische Nationalversammlung hat einen Teil des Lopsi 2-Paketes verabschiedet, der die Einführung von Internetsperren gegen kinderpornografische Webseiten vorsieht, berichtet zumindest La Quadrature du Net. ISPs werden dazu verpflichtet, Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu sperren. Eine entsprechende Liste wird von der französischen Verwaltung erstellt. Eine rechtliche Kontrolle findet mal schlicht und ergreifend nicht statt. Der nun verabschiedete Artikel 4 des Gesetzes lautet, wenn die Notwendigkeit gegen die Ausbreitung von Bildern und Darstellungen von Minderjährigen zu kämpfen, gemäß den Vorschriften des Artikels 227-23 des Strafgesetzbuches gerechtfertigt ist, geben die Verwaltungsbehörde ISPs die Internetadressen von öffentlichen Online-Kommunikationsdiensten bekannt, die den Vorschriften dieses Artikels unterliegen und für die der Zugang unverzüglich unterbunden werden muss. Sämtliche Änderungsanträge, die auf eine Abschwächung der Gesetzesnovelle abzielten, wurden verworfen. Vorgeschlagen war neben einer vollständigen Streichung des Artikels auch die Einführung einer richterlichen Kontrolle. Ein weiterer Antrag forderte die Regierung auf, klarzustellen, welche Technologien die Provider für die Sperren einsetzen sollen. Bisher gibt es dazu keine Vorgaben. La Quadrature du Net kritisiert zudem, dass die Maßnahmen ohne zeitliche Beschränkung und Verpflichtung zur Evaluation eingeführt wurde. Ich kann nicht mehr lesen. Nun könnte Netzfilter auf andere Bereiche ausgedehnt werden, wie Nicolas Sarkozy es der Unterhaltungsindustrie versprochen habe, schreibt La Quadrature mit Bezug auf eine Rede des Präsidenten. The more we will be able to automatically depollute the networks and the service from all sources of piracy, the less it will be necessary to take measures weighing on the end users. Na? Also je mehr wir wegzensieren können, desto weniger brauchen wir Hadopi. Dazu fällt mir dann spontan einfach mal nur ein, das ist mal wieder der gleiche Scheiß wie bei uns. Benjamin Bayard, Präsident des French Data Network, kommentierte, die Kinderpornografie ist ein trojanisches Pferd für alles, was Angst macht. Jeremy Zimmermann von La Quadrature kritisierte, der Schutz von Kindern werde zur Einführung von Zensurmaßnahmen missbraucht. Also, ja, Lopsi 2. Also die Franzosen machen im Wesentlichen das, was wir hier in Deutschland nicht kriegen und kloppen das einfach mal durch mit Schwung. Wobei auch da sich mir wieder die Frage aufdrängt, da gibt es ja das lustige französische, den lustigen französischen Verfassungsgerichtshof, der eine Vorabkontrolle von Gesetzen machen darf. Ich hoffe mal, der kassiert dieses Ding. Hoffe ich einfach mal. Weil das geht mal gar nicht. So, und dann gibt es noch eine Meldung aus Australien. Da hatte nämlich der der Kommunikationsminister Stephen Conroy Google angeschrieben, die sollen doch Videos auf YouTube wegzensieren. Und zwar in accordance with broad refused classification content rules. Und dann meinte er noch, naja, also ihr macht das ja in China auch. Mhm. Weil wenn ihr das in China macht, dann müsst ihr uns jetzt auch was wegzensieren können. Sagt Google, erstens, nein, machen wir nicht. Zweitens, nein, machen wir auch für euch nicht. Geht weg. Na, also ich meine, nur noch mal langsam. Google soll also YouTube zensieren, weil die das in China ja eh machen würden. China. Mhm. Klar. Ne? Mal ganz davon abgesehen, dass der Conroy irgendwie total weggetreten ist und die China-Meldungen der letzten Wochen irgendwie voll verpennt haben muss. Habe ich mir gestern jedenfalls ja nochmal hingeschrieben. Kann mir mal irgendjemand sagen, wie viele Einträge hier noch sind? Oh, das sind noch ein paar. Dann gibt es da das Hackerverbot. Behördenspiegel hat da nämlich geschrieben. Lauschangriff abgewehrt. Nach Ankündigung einer anonymen autonomen Zelle sei auf dem letzten Kongress des Chaos Computer Clubs der Tagungsort des 13. Europäischen Polizeikongresses mit Abhöreinrichtungen bestückt worden. Ziel der Linksextremen war auch individuelle vertrauliche Gespräche zu belauschen. Spionageexperten gelang es jedoch, die Vertraulichkeit der Konferenz vollständig zu sichern. Ein Vertreter des Chaos Computer Clubs, der sich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens ausgab, wurde vom Veranstalter gebeten, seine Teilnahme nicht fortzusetzen, um Privatsphäre und die Vertraulichkeit des persönlichen Gesprächs gewährleisten zu können. Na, das ist die Geschichte, die ich letzte Woche nur mal so nebenbei erwähnt hatte. Da ist also vom Polizeikongress tatsächlich jemand rausgeschmissen worden, weil der Mitglied im Chaos Computer Club ist. Mehr Begründung gab es da nicht. Und er hätte sich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens ausgegeben, im Zweifelsfall, weil er bei diesem Softwareunternehmen arbeitet? Wäre das eine Möglichkeit? Nein? Dann gab es bei Boing Boing, ist mir am Dienstag in die Finger gefallen, auch noch eine Waterboarding-Meldung. Ein 27-jähriger US-Militär-Fuzzi hat nämlich seine 4-jährige Tochter mit dem Kopf in heißes Wasser getunkt, weil die nicht das Alphabet aufsagen wollte. Na, Waterboarding ist doch keine Folter. Hat doch Bush und Cheney, die haben das doch verbreitet. Na, danach hat sie dann auch brav das Alphabet ausgesagt. Ich weiß gar nicht, was die alle haben. Na, und die Strafe für ihn ist erstmal, er darf sich aus dem Militärgelände da erstmal nicht entfernen. Super, voll die Strafe, ab in den Knast mit dem. So, dann gibt es die Hartz-Fassung. Hartz IV verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag die Regelsätze für Hartz IV als verfassungswidrig einkassiert, weil die nämlich praktisch erwürfelt sind. Da hat sich das BVFG auch mit auseinandergesetzt, wie die denn nun eigentlich entstanden sind. So frei nach dem Motto, naja, wir nehmen Zahlen von 98, würfeln dann die Weiterentwicklung mit irgendwelchen Rentendaten zusammen. Und außerdem nehmen wir die 98er-Zahlen und werfen einfach mal pauschal irgendwas weg. Na, so frei nach dem Motto, ja, Segelflugzeuge und Pelze, weil ne, die würden ja Hartz-IV-Empfänger nicht brauchen. Na? Und das BVFG sagt also, bis 01.01.2011 hat die Regierung, um verfassungskonforme Sätze zu bilden. Und bis dahin muss es auf Wunsch auch mehr Geld geben. Was dann bei mir erstmal die Frage aufwarf, wie ist denn das mit den 20 Euro? Die ja Zensursula zurückhaben will, weil die Behörden zu dämlich waren, zum Jahreswechsel die Kindergelderhöhung mitzuerkennen. Und weil die Hartz-IV-Empfänger ja keine 20 Euro Kindergelderhöhung bekommen sollen, durften die ja das Geld zurückzahlen oder dürfen. Besonders putzig dann eine Zensurfula, eine dpa-Meldung. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen hat das Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Chance für Kinder begrüßt. Gerade der in der bisherigen Regelung vernachlässigte Bereich von Bildung und Bedarf in der Schule, ja, 0% von dem geben sie, müsse jetzt in den Vordergrund rücken. Na, und die 20 Euro, die will sie jetzt nicht mehr? Ich meine, auf der einen Seite, vor noch nicht mal 2 Wochen, am 28. Januar rumbrüllen, die 20 Euro gehören aber dem Steuerzahler. Das müssen die zurückzahlen. Und dann jetzt sich hinstellen und sagen, das ist aber ein tolles Urteil. Das finde ich lächerlich. IM, die Misere, sieht das Urteil übrigens kritisch, weil es zeige eine problematische Tendenz hin zu einer übertriebenen Einzelfallbetrachtung statt zu einer vernünftigen Pauschalisierung, sagte der Blödzeitung. Die Karlsruher Richter hatten die bisherige Berechnungsmethode, bla und so weiter. Vernünftig pauschal? Wie wäre es mit vernünftig pauschal, indem ihr den Regelsatz einfach hoch genug setzt, dass er pauschal immer passt? Wollt ihr nicht? Ja Mensch, dann gibt es keine vernünftig Pauschalregelung. Schlicht und ergreifend, es gab vorher keine Pauschalregelung. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr müsst auf Einzelfälle eingehen können. Ne? Wer einen Einzelbedarf hat, der schlicht und ergreifend höher liegt als das, was er ihm zugesteht, der muss das bekommen können. Also geht weg. Und dann gab es noch den Herrn Steuersenkung. Der hat in der Welt rumgeschwallt. Die Diskussion über das Urteil trage sozialistische Züge, sagte der FDP-Chef der Tageszeitung Die Welt. Reflexartig werde gerufen, jetzt könne es erst recht keine Entlastung der Bürger mehr geben. Das Geld brauche man für höhere Hartz-IV-Sätze. Westerwelle fordert, die Leistungen des Steuerzahlers wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Na, also höhere Sätze, das steht da nicht. Wenn man sich das Urteil mal ganz, 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 ganz genau anguckt, steht da, das ist nicht evident zu wenig. Also zu gut Deutsch, die Sätze sind nicht unbedingt falsch. Ihr müsst die Sätze nur anders erwürfeln. Na, keine Angst, die kommen wieder auf ungefähr die gleiche Summe. Na, mal ganz davon abgesehen, dass Westerwelle und sein, ja, aber die Leistungserbringer müssen entlastet werden. Und es geht doch gar nicht. Wie wär's denn damit? Wenn ihm die Hartz-IV-Sätze, also der Abstand zwischen dem kleinsten Lohn und dem höchsten Hartz-IV-Satz zu gering ist, dann einfach mal den Mindestlohn einführen, dann ist nämlich der Mindestlohn höher als der Hartz-IV-Satz. Nein, warum nicht? Warum gibt es dann eigentlich Aufstocker, wenn wir dann schon mal gerade dabei sind? Hatte ich ja in Teil 1 die Weiß-gar-nichts-Meldung. Ups, ich überziehe. Egal, Opel will nämlich 1,5 Milliarden Euro Staatshilfen. Da ist jetzt Brüderle auch schon hingerannt und hat gesagt, EU, guck mal, ob die das überhaupt haben wollen dürfen. Und außerdem will Opel bei der Gelegenheit auch nochmal ebenso bummelig 3.900 Leute in Deutschland rauswerfen. Na? Also, Brüderle. Los, was? Das Bundesinnenministerium stellt dann außerdem noch 2 Millionen Euro für die Bekämpfung von Botnetzen zur Verfügung. Hat er am Safer Internet Day verkündigt. Verkündigt, vor allem verkündet, am Dienstag. Zu mir dann nur einfällt, ja, ach, schön. Und am Dienstag hat die EU-Kommission das EU-Parlament, umgekehrt, das EU-Parlament die EU-Kommission abgenickt. Na? Oder in Oettinger Fake-Ton, thank you for inviting me to commission. Ja, dann gibt es eine Geschichte hier aus Hamburg. Da hat eine Frau, ist von einem Polizisten, der ist das Nasenbein gebrochen worden bei einer Demonstration. Daraufhin ist sie hingegangen, hat Anzeige gegen den Polizisten erstattet, weil das geht mal eigentlich gar nicht, dass ein Polizist irgendwem eine Nase bricht. Das geht überhaupt nicht, dass irgendwer irgendwem eine Nase bricht. Daraufhin hat der Polizist dann Gegenanzeige erstattet, weil das wäre schon mit rechten Dingen zugegangen und das Gericht hat befunden, der Polizist hat recht. Weil dem Polizisten, dem haben andere Polizisten gesagt, da ein Zeugenstand, der hätte recht. Na, so im Wesentlichen fragt man dann irgendwie sich, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist. Dann hat Steinkrach, die Steinbach, die wollte das Vetorecht der Regierung loswerden. Da gibt es allerdings auch schon eine Einigung, deswegen lassen wir die Meldung von Mittwoch einfach mal weg. Die Bundesregierung ist jetzt übrigens offiziell in einem bewaffneten Konflikt. Krieg nennen wir es nicht. Allerdings irgendwelche Kommentatoren in den Öffentlich-Rechtlichen meinen jetzt auch schon, ja, das böse K-Wort sei jetzt auch gefallen. Nein, ist es nicht. Das böse K-Wort könnte höchstens Konflikt sein, weil Krieg sagen die nicht. Und wenn sie den Krieg erklären würden, müssten sie alle Wahlen abschaffen und sie wollen in NRW schließlich nochmal eine Wahl haben. Aber vielleicht, wenn die Umfragezahlen schlecht genug werden. Ja, Pink Blub, FDP-Vize warnt Union vor Wahlbetrug. Berlin, der Zank in der Regierung geht weiter. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Andreas Pinkwart hat die Union im koalitionsinternen Streik um Steuersenkungen und Atomausstieg vor Wahlbetrug gewarnt. Teile der Union wollten sich nach und nach von ihren Wahlversprechen absetzen, sagte er dem Handelsblatt. Ihn erinnere das an das Wahlversprechen der SPD aus dem Wahlkampf 2005, die Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen, so Pinkwart. Das sei eine eindeutige Wählertäuschung gewesen. Er warnte die Union davor, in die gleiche Richtung zu laufen. Pinkwart. Komisch, der Name kommt mir bekannt vor. Wer hat doch gleich letzte Woche nach einer Abschaffung der Hotelsubvention verlangt? Das war irgendwie, fing mit P an und hört mit Inkwart auf. Na, und bei Versprechern kann Herr P. Punkt ja mal erklären, inwiefern Swift denn kein Verstoß gegen den Koalitionsvertrag war und ist. Aber Swift ist dann auch ein schöner Begriff. Da gibt es nämlich jetzt endlich mal was Schönes aus Brüssel. Das EU-Parlament hat nämlich das SWIFT-Abkommen gestern Mittag gekippt. Und zwar mit 378 Stimmen gegen das Abkommen und 196 Stimmen dafür. Vorher gab es noch ein paar Geschäftsordnungstricks, die wollten das Ding noch weiter rauszögern. Das ist allerdings vorher schon abgelehnt worden. Gibt es ein schickes Video zu gucken, wo man dann auch sehen kann, also die blonde Frau, die da für die Abschaffung von SWIFT war, nachdem das Ergebnis verkündet wird, habe ich so den Eindruck, die ist mehr als nur ein bisschen froh. Zu Recht. So, und dann gibt es eine Steinbach-Einigung. Der Konflikt über die Besetzung des Stiftungsrats der Vertriebenen der Vertreibungsgedenkstätte ist offenbar beigelegt. Union und FDP einigten sich Medienberichten zufolge mit Vertriebenenpräsidentin Steinbach darauf, dass künftig der Bundestag die Mitglieder des Stiftungsrats benennen soll. Die Zahl der vertriebenen Sitze im Stiftungsrat werde von bisher 3 auf 6 angehoben. Steinbach selbst verzichte auf einen Sitz. Na, vorher hat sie allerdings sich und ihren Verband da die ganze Zeit mit Schwung in die Wand gerammt und unglaubwürdig gemacht. So, und dann kommen wir schnell in die Musikecke. Ich überziehe ganz heftig. Und zwar gibt es eine neue Band. Panacea würde ich die aussprechen. Mit ganz vielen Punkten mittendrin im Namen. Von denen gibt es den Titel Children of Tomorrow in 2 Minuten 51 gefunden im Podsafe Music Network und laut ID 3 Tags aus dem Album We the Broken. Gefolgt von Spaß mit Oettinger aus dem Spaß 5 Podcast vom 28. Januar 2010. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Viel Spaß mit Children of Tomorrow und dem Oettinger. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Sell me a lamb and dog. This is what we've waited for. Time to wake up. There's a feeling deep inside. Come on between you and I. Find a way out to escape the rusty cage. Day in, day out they try everything to hypnotize. Subjugate us, medicate us. We'll never fall in line. We'll never march in time.
Now to something completely different. Ich gebe es zu, mein Englisch ist nicht das Beste, aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Schließlich gilt...
Englisch wird die Arbeitssprache.
Das ist ja das sogenannte Oettingers Law, das in Anlehnung an Murphys Law ein grammatikalisches Gesetz ist, das besagt, Wenn du in deinem englischen Satz etwas falsch aussprechen kannst, dann wird das auch passieren. Das YouTube-Video mit dem heillos durch einen englischen Vortrag stolpernden Günther Oettinger ist in den letzten Tagen ja fast 1,5 Millionen Mal angeklickt worden. Und es ist auch wirklich spektakulär komisch, wie Oettinger zuerst selbstbewusst behauptet, wie unverzichtbar Englisch sei, ja, um dann nachher bei den einfachsten Vokabeln komplett daneben zu liegen. Naja, also als Oettinger noch Ministerpräsident von Baden-Württemberg war, hieß der Werbespruch des Landes ja, wir können alles, außer Hochdeutsch. Jetzt ist Oettinger EU-Kommissar in Brüssel, da ist alles eine Nummer größer, auch für Oettinger. Ich kann alles, außer sprechen.
Günther Oettinger, unser Mann in Brüssel.
Englisch wird die Arbeitssprache.
Und viele arbeiten eben noch dran. Oettinger selbst muss dies nicht mehr. Er ist bereits einen Schritt weiter, wenn er wie kein Zweiter von den Grenzen der Liberalisierung spricht.
Liberalization does not work on its own.
Does not work. Für einen Moment lang muss der Zuhörer nachdenken.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Geschickt weist er auf die Geschlossenheit Baden-Württembergs hin, aus der nicht zuletzt auch ein in sich geschlossener englischer neuer Sprachstil erwächst. Auch im Bereich Informationsfülle und Ausschmücken gelangt Oettinger zu einer bisher nie dagewesenen Betonungsoffensive. Dabei wird dem englischen Wort quite, deutsch ziemlich, doppeldimensional auch die Bedeutung quit, deutsch aufhören, zugewiesen.
Every single member state has quit unique its own interests.
In dieser Form ist dies so noch nie gesagt worden. Günther Oettinger führt die englische Arbeitssprache bewusst in eine neue Dimension, kognitiv wie artikulativ. Worte wie justifiable und invisible waren gestern.
I am of the opinion that the immersion expansion I consider this to be justifiable in the visible.
Oettinger schließt seinen Exkurs mit einem exklusiven Hinweis auf deutsche Verhältnisse. Geschickt baut er das Wort Deutsche Bank ein.
In Germany we try a funds solution on the initiative of the Deutsche Bank in cooperation with other banking groups to prevent the risk of credit crunch.
Günther Oettinger, unser neuer Energiekommissar in Brüssel und gleichzeitig ein Mann, der bemüht ist, die englische Sprache und Aussprache weiterzuentwickeln. Kommt er doch aus einem Land, dessen Motto verpflichtet. Baden-Württemberg. Wir können alles außer Hochdeutsch. Recht so.